Lieber Vater im Himmel, lieber Herr Jesus Christus, ja, wir betreten auch heute wieder heiligen Boden, wenn wir uns daran erinnern, dass du, Herr Jesus, für uns am Kreuz gestorben bist. Herr, und ich bitte dich um eines, dass du uns, was meine Worte nicht ausrichten können, dass du es schenkst, dass wir neu bewegt sind, neu berührt sind, neu in Staunen kommen darüber, wie du gestorben bist, und wer mit dir am Kreuz gestorben ist. Das schenke du uns nun in dieser Zeit. Amen. Ja, guten Morgen allerseits. Viele Menschen haben damals Jesus sterben sehen. Man hat ja Leute, die gekreuzigt wurden, bewusst am Straßenrand oder auf Golgatha in der Öffentlichkeit, sodass möglichst viele das mitbekommen haben, gekreuzigt oder sie sterben lassen. Nicht so wie heute, wenn die Todesstrafe ausgeführt wird, dass man es in der Nacht macht, wenn die Menschheit schläft, oder dass man es in dunklen Räumlichkeiten macht, abseits, wo keiner hinkommen kann. Nein, damals hat man die Öffentlichkeit gesucht, wenn jemand zum Tode verurteilt wurde. Und so war das bei Jesus auch. Und einer davon, der Jesus gesehen hat, wie er gestorben ist, war der römische Offizier, der die Exekution geleitet hat. Jetzt ist es so, wir kennen seinen Namen nicht und er kommt auch nur einmal in der Bibel vor, im Markus-Evangelium. Aber er trifft auf Jesus und Jesus trifft ihn. Karfreitag 33 nach Christus hat sein Leben verändert, das Leben dieses römischen Offiziers. Von der Routine zum Staunen kommen. Darum soll es heute Morgen gehen. Und versuchen wir uns zunächst einmal vorzustellen, wie die Kreuzigung Jesu wohl aus dem Blickwinkel dieses Offiziers ausgesehen haben mag. Und wir lesen uns, wie im Markus-Evangelium diese Kreuzigungsszene geschildert wird und wo der römische Hauptmann eine Rolle spielt. Und ich hätte eine Bitte an euch, wenn ihr jetzt diesen Text gleich hier vorne mitlesen könnt, oder die Christina wird ihn uns vorlesen. Ich hätte eine Bitte an euch, dass ihr mal aufmerksam verfolgt, welche Eindrücke, welche Erlebnisse mag der römische Hauptmann wohl bekommen haben, als er die Kreuzigung Jesu erlebt hat. Wir hören aus Markus 15 die Verse.
Dann führten sie ihn aus der Stadt hinaus, um ihn zu kreuzigen. Unterwegs begegnete ihn Simon aus Kyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Simon kam gerade von seinem Feld zurück. Die Soldaten zwangen ihn, das Kreuz zu tragen, an das Jesus gehängt werden sollte. Sie brachten Jesus nach Golgatha, das bedeutet Schädelstätte. Dort wollten die Soldaten ihm Wein mit Myrrhe geben, aber Jesus trank nichts davon. Dann nagelten sie ihn an das Kreuz. Seine Kleider teilten sie unter sich auf und bestimmten durch das Los, was jeder bekommen sollte. Es war 9 Uhr morgens, als sie ihn kreuzigten. Am Kreuz war ein Schild angebracht, auf dem man lesen konnte, weshalb man ihn verurteilt hatte. Darauf stand: Der König der Juden. Mit Jesus wurden 2 Verbrecher gekreuzigt, der eine rechts, der andere links von ihm. Die Leute, die am Kreuz vorübergingen, verspotteten ihn und schüttelten verächtlich den Kopf. Ha, den Tempel wolltest du abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Dann rette dich doch selber und komm vom Kreuz herunter. Auch die obersten Priester und die Schriftgelehrten verhöhnten Jesus. Andern hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Dieser Christus, dieser König von Israel, soll er doch vom Kreuz heruntersteigen. Wenn wir das sehen, wollen wir an ihn glauben. Ebenso beschimpften ihn die beiden Männer, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte 3 Stunden. Gegen 3 Uhr rief Jesus laut: Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von den Umstehenden aber meinten: hört doch, er ruft den Propheten Elia. Einer von ihnen holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Essigwasser und steckte ihn auf einen Stab, um Jesus davon trinken zu lassen. Wir wollen doch sehen, ob Elia kommt und ihn herunterholt, sagte er. Aber Jesus schrie laut auf und starb. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Der römische Hauptmann, der gegenüber vom Kreuz stand, hatte mit angesehen, wie Jesus starb, und rief: dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen.
Ja, dieser Mann, den ich die letzten 6 Stunden am Kreuz habe hängen sehen und wie er gestorben ist, sagt der römische Hauptmann, ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Der römische Offizier erlebt also die Kreuzigung nicht nur als Zeitzeuge, sondern als Ohrenzeuge, als Augenzeuge, aus unmittelbarer Nähe. Und als solcher war er, wie die nächste Folie uns zeigt, sicherlich ein Routinier, weil das war nicht seine erste Exekution, die er hier zu verantworten hatte, als Mitarbeiter im Römischen Reich. Der römische Hauptmann, heißt es, stand dem Kreuz gegenüber. Und das können wir uns richtig gut vorstellen, nicht? Wie er dem Kreuz gegenüberstand. Dienst nach Vorschrift, Routine, fast schon Alltag. Doch heute, April 33 nach Christus, verändert sich plötzlich was. Ein Mann und seine kleine Tochter kamen in eine Kirche und das Mädchen bewunderte zum einen die bunten Fenster, diese farbenfrohen Fenster. Dann staunte sie über die Engelfiguren, die dort in der Kirche angebracht waren. Und dann blieb sie plötzlich an dem Kruzifix stehen und ihre Augen fixierten den Mann, der da am Kreuz hing. Und sie zeigt hinauf zu diesem Kreuz und fragt ihren Papa: Papa, wer hängt denn da? Diese Frage hat sich der römische Offizier zu Beginn sicherlich nicht groß gestellt. Er hat schon viele hängen gesehen. Er hat schon viele ans Kreuz genagelt und die Aufsicht geleitet und den Richterspruch "Du gehst ans Kreuz" umgesetzt. Er war Mitarbeiter im Römischen Reich und hat ausgeführt als Exekutive, was der Staat verordnet hat. Unzählige Male wurde unter dem Kreuz gestanden. Jedes Mal gewartet, bis die Arbeit erledigt ist, und er hat viele sterben sehen. Nein, diese Frage, wer und warum da einer hängt am Kreuz, diese Frage hat er sich wahrscheinlich schon lange nicht mehr gestellt. Zumal ja über dem Kopf eines Delinquenten immer schon stand, warum er zum Tode verurteilt war, nicht? Jesus von Nazareth, König der Juden. Das war ja die offizielle Schuldschrift, die angebracht war. So haben wir es auch gelesen. Und damit war klar, nicht nur für den Offizier, warum der stirbt, sondern für alle, die zugeschaut haben oder vorbeigingen. Also für unseren Offizier sicherlich eine Routinearbeit, wenn auch eine sehr grausame, von der es heißt, dass das Leben tröpfchenweise ausgehaucht wird. Da stirbt man nicht schnell am Kreuz. Cicero, der römische Dichter, hat das gesagt. Bei der Kreuzigung wird einem Menschen die Seele tröpfchenweise ausgehaucht. Tröpfchen für Tröpfchen für Tröpfchen. 6 Stunden lang. Tröpfchen für Tröpfchen bei Jesus Christus. Aber alles wie gehabt, nicht? Alles wie gewohnt. So vollzieht der Offizier seinen Dienst im Römischen Reich. Routiniert, gewohnt, eine gewisse Eintönigkeit vielleicht an den Tag gelegt, aber professionell. Und nun will ich uns nicht mit diesem Offizier vergleichen, ihr Lieben. Die Henkersarbeit, die er hier verrichtet hat. Aber er stand gegenüber dem Kreuz Jesu. Und er hat seine Sache routiniert gemacht. Und deshalb möchte ich schon mal diese Anfrage an uns stellen, die ich mir selber auch gestellt habe. Den römischen Offizier nehmen wir als den wahr, der im Römischen Reich Mitarbeiter war. Wir sind Mitarbeiter im Reich Jesu Christi. Und ich möchte mich und uns fragen, stehen wir vielleicht auch in der Gefahr, zu routiniert vor dem Kreuz zu stehen, unter dem Kreuz zu stehen? Zu gewohnt an diese Botschaft, in den Gottesdienst zu kommen, auch an Karfreitag. Jesus am Kreuz, klar. Da weiß ich, wer da stirbt und wie er stirbt. Routiniert, aber nicht mehr aus Leidenschaft. Und jetzt ist ja Routine, wenn wir da mal kurz stehen bleiben, Routine ist ja per se nicht schlecht. Das hat ja auch was Gutes, wenn wir uns eine Routine angewöhnen bei bestimmten Dingen. Und Jesus selbst sagt ja, ich möchte, dass ihr das Abendmahl feiert und dass ihr das immer wieder tut zu meinem Gedächtnis. Also gewöhnt euch eine gewisse Routine an, die etwas lebendig hält, nämlich, dass ich für euch gestorben bin. Und deshalb nehmt das Brot und deshalb trinkt aus dem Kelch. Routine ist per se nicht schlecht. Das gibt uns Sicherheit, es gibt uns Erinnerung. Oder es schafft auch eine Prägung, indem man es immer wiederholt. Es ist wie ein Geländer, das uns hält auf dem Weg durch das Leben. Aber Routine kann auch zur Eintönigkeit führen. Mir gefällt dieses Wort, deutsche alte Wort Eintönigkeit. Warum? Weil es heißt, es gibt nur noch einen Ton. Wisst ihr? Es gibt keine Melodie mehr. Es gibt nicht mehr mehrere Töne, sondern es gibt nur noch den einen Ton. Und dann wird etwas eintönig. Und so kann die schönste, die herrlichste Sache kann eintönig werden durch eine leblos gewordene Routine. Und vielleicht ist es bei uns so, dass wir auch sagen, wenn ich ehrlich bin, die Botschaft vom Kreuz, Jesus am Kreuz, ist eintönig geworden. Es gibt nur noch den einen Ton, er ist am Kreuz gestorben, Punkt. Aber es ist nur noch tote Routine, keine Lebendigkeit mehr. Nicht mehr eine Melodie, nicht mehr mehrere Töne. Diese lebendige Routine, die sich dann bei dem Hauptmann entwickelt, hat damit zu tun, dass er nahe am Kreuz war und dass er Jesus angesehen hat. Dass er Jesus angeschaut hat. Dass er sich genau um diesen Mann gekümmert hat an dieser Stelle. Mit dem nächsten Bild möchte ich das gerne illustrieren. Wenn aus Routine zunächst eine Ergriffenheit wird. Der römische Hauptmann, der gegenüber vom Kreuz stand, hatte mit angesehen, wie Jesus starb. Leider wird es nicht berichtet, wie das so in der praktischen Weise aussah bei ihm. Aber auf jeden Fall scheint das ein Stück weit außergewöhnlich zu sein, dass er eben hier hinschaut, dass er hier genauer hinschaut, dass irgendwas in ihm das bewegt hat zu sagen, hier muss ich mal richtig nachschauen, dabei sein. Raus aus der Routine, sich aus der Routine herausrufen lassen. Und wisst ihr, das war ja auch mein Gebet im Vorfeld, und jetzt heute auch nochmal, bevor wir auf dieses Wort hören. Meine Worte können euch nicht berühren, meine Worte können euch nicht bewegen, können euch nicht aus der Routine herausholen. Sondern das muss uns von Gott neu geschenkt werden, und das müssen wir uns auch im Herzen sagen. Herr, ich bräuchte das, neu bewegt zu werden, neu erfüllt zu werden. Raus aus der Routine, in eine Ergriffenheit hineinzukommen, so wie der römische Hauptmann. Der Offizier hat Jesus sicherlich nicht gut gekannt. Vielleicht hat er von ihm gehört, wie man so weitläufig von ihm gehört hat, nicht? Als der Wanderprediger, der durchs Lande zieht, der etliche Wunder tut, der eloquent sprechen kann, rhetorisch gut ist, der auch behauptet, Gottes Sohn zu sein, etwas maßlos überheblich zu sein scheint. Die religiöse Elite hasste ihn ja, das haben wir auch gehört. Sein Vorgesetzter Pontius Pilatus, der hat sich schwer getan damit, ihn zu verurteilen. Das habe ich auch irgendwie gehört, aber letztendlich hat er sich doch durchgerungen und das Volk wollte es. Und jetzt führe ich einfach aus, was Pontius Pilatus entschieden hat. Kreuzigt ihn. Eventuell hat er all davon was mitbekommen, so eine Gemengelage, wie man es ja oft so ist und auch hört. Aber für ihn war es eine gewöhnliche Hinrichtung, eine Routinearbeit im Römischen Reich zu dieser Zeit. Und jetzt lesen wir, als er Jesus so sterben sah, oder er hat gesehen, wie Jesus gestorben ist. Und das ist doch das Spannende jetzt. Wie hat er Jesus eigentlich sterben sehen? Wie muss man dieses Wörtchen wie füllen? Er hat ihn angesehen, wie er gestorben ist. Am Ende unseres heutigen Bibeltextes lesen wir eines der sieben Worte Jesu am Kreuz. Es sind uns ja sieben Worte überliefert. Es kann durchaus sein, dass Jesus mehr in diesen 6 Stunden am Kreuz gesprochen hat, aber diese 7 Worte sind uns ja überliefert. Und wer so unterwegs ist in der Bibel und vielleicht auch immer wieder die Evangelien liest, der weiß um diese 7 Worte. Und ich möchte uns mal einladen, mal zu sagen, welche der 7 Worte Jesu am Kreuz kommen euch denn in Erinnerung? Wollen wir sie einfach mal so schnell hören voneinander? Jeder darf einfach mal eins zum Besten geben. Welche 7 Worte kommen euch in Erinnerung? Sie wissen nicht, was sie tun. Vergeben, sie wissen nicht, was sie tun, ist 1. Jetzt geht es ein bisschen durcheinander. Mich dürstet, ja, oder? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? 3 haben wir schon. Noch heute bist du mit mir im Paradies. Das 4. Ja, siehe Maria, dein Sohn. Das 5. Fehlen noch 2. Es ist vollbracht, natürlich. Und das allerletzte Wort? Genau, nicht. So, und jetzt noch die Premium-Frage. In welcher Reihenfolge sind diese 7 Worte denn am Kreuz gesprochen? Spannend, nicht? Das wäre jetzt so eine richtige Frage für den biblischen Unterricht an dieser Stelle. Ich zeige es euch hier mit der nächsten Folie. Alles fing an mit dem Wort: Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, zu dem Schächer. Frau Maria, siehe dein Sohn, und zu Johannes, siehe deine Mutter. Dann die Ansprache zu Gott: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mich dürstet. Dann es ist vollbracht, meine Aufgabe ist erfüllt. Und am Ende: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Lass uns mal kurz hier verweilen, weil ich denke, dass wir davon ausgehen können, dass der römische Hauptmann, der diese 6 Stunden lange Exekution ja beaufsichtigen musste, vielleicht hat er sich mal eine Pipi-Pause gegönnt zwischendurch, aber man könnte, glaube ich, davon ausgehen, dass er diese 7 Worte Jesu doch gehört hat, weil er doch dem Kreuz gegenüberstand und weil er Jesus angesehen hat und wissen wollte, was ist an dieser Person anders, dass er so stirbt, wie er stirbt. Verweilen wir einmal ganz kurz bei diesen 7 Worten, aber ich möchte eins vorne wegschicken. Willst du wissen, wie ein Mensch wirklich tickt? Weißt du, was du dann machen musst? Du musst ihn einfach unter Druck setzen. Ganz stark unter Druck setzen. Und sobald ein Mensch unter Druck gesetzt wird, kommt oft das Ungefilterte heraus, was wirklich in ihm steckt. Welche Werte er wirklich vertritt. Wie er wirklich dran ist. Weil alle Filtermechanismen so ein bisschen abbrechen, alle Schutzfilter, die wir aufbauen, nicht mehr ziehen. Unter Druck zeigt sich, wie der Mensch wirklich ist. Und Jesus war unter immensem Druck am Kreuz, nicht wahr? Das Leiden zu ertragen, die göttliche Mission durchzuhalten. Wir denken ja vielleicht nur, das war grausam, da am Kreuz zu hängen, mit der, allein die Dornenkrone, was die macht, wenn die in einem aufgesetzt wird. Dann die Gaffer und das alles, die Lästerungen. Und wenn er doch der Sohn Gottes ist, dann müsste er doch jetzt runtersteigen können, dann nichts tut sich. Aber dass er die göttliche Mission durchhalten musste, dass hier die Nagelprobe war, wo er festgenagelt war am Kreuz, war die Nagelprobe, ob die göttliche Mission zur Vollendung kommt oder nicht. Nämlich, dass er für unsere Schuld am Kreuz stirbt. Um das durchhalten zu müssen, welch ein Druck für den Sohn Gottes, für diesen Menschen aus Nazareth. Und unter diesen furchtbaren Gegebenheiten, den seelischen, den körperlichen Druck, den Erniedrigungen, die er erleben musste, fallen dann diese Worte am Kreuz. Also Jesus war immens unter Druck. Und wie gesagt, setze einen Menschen unter Druck und du erfährst, wer er wirklich ist. Und der römische Hauptmann hat schon viele sterben sehen. Und ich glaube, dass er an dieser Stelle merkt, hier ist einer, der stirbt anders. Ich nenne euch ein Beispiel, Zeitreise. Wir springen vom Jahr 33 nach Christus in das Jahr 2006. Da haben die meisten von uns, glaube ich, gelebt. Doch wenn ich so rumgucke, auf jeden Fall, ja. 2006, 30. Dezember 2006, kurz vor dem Jahreswechsel. wird der irakische Diktator Saddam Hussein zum Tode verurteilt. Tod eines grausamen Despoten durch den Strang. Es wird überliefert, dass Saddam Hussein das muslimische Glaubensgebet, Bekenntnis, gebetet hat und es sich gewünscht hat, noch aufsagen zu dürfen. Und dann sagt er etwas zu seinen Henkern. Fahrt zur Hölle, sagt er zu ihnen. Und was sagt Jesus zu seinen Henkern, zu dem römischen Hauptmann und den Soldaten, die unter dem Kreuz saßen? Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Unterschiedlicher kann es nicht sein, oder? An dieser Stelle. Welch eine Liebe zeigt sich hier, auch zu diesem römischen Hauptmann. Vater, vergib ihn. Er weiß im Grunde nicht, was er tut. Dann das Wort der Zusicherung, das zweite, an schuldig gewordenen Menschen. Verbrecher, ich verdiene meine gerechte Strafe. Denk an mich, wenn du heute in dein Reich kommst. Unser Ältester, der Jürgen Heimann, hat es neulich, also mich hat es bewegt, so ausgelegt, nicht, dass dieser eine Tscheche am Kreuz sich nur getraut zu sagen, denk an mich, wenn du in diesem Reich kommst. Ich habe nicht den Anspruch oder ich habe nicht die Hoffnung, dass ich in das Reich komme. Aber wenn du, Jesus, da hinkommst, dann denk wenigstens an mich. In irgendeiner Form hilft das irgendwie. Er hat sich nicht mehr getraut, als zu sagen, denk an mich. Er hat nicht gesagt, nimm mich mit in dein Reich. Und was sagt Jesus zu ihm? Heute noch wirst du nach deinem Tod mit mir im Paradiese sein. Jesus kümmert sich selbst am Kreuz noch um die, die selbst schuldig geworden sind und vieles auf dem Kerbholz haben. Welch eine Liebe strahlt sich hier vom Kreuz aus. Und dann das Wort der Zueignung oder der neuen Zuordnung, das habt ihr auch genannt. Jesus sieht unter dem Kreuz seine Mutter Maria. Ihr Lieben, Maria sieht ihr eigenes Kind sterben, qualvoll sterben, stundenlang. Ich weiß gar nicht, wie sie das ausgehalten hat. Hat sie es überhaupt unter dem Kreuz so lange ausgehalten? Das eigene Kind sterben sehen? Was Qualvolleres kannst du eigentlich nicht geben. Das wirst du doch dein ganzes Leben nicht mehr los in deiner Seele, in deinen Gedanken, mit den Bildern. Und Jesus sieht das. Und er sieht den Johannes, sein Lieblingsjünger. Und er ordnet die beiden neu zu. Ne? Er sagt, Mama, kümmere dich um den Johannes, das ist jetzt dein Sohn. Und er sagt zu seinem Lieblingsjünger, Johannes, sei so gut, nimm Maria als deine Mutter an. Ihr braucht einander für das weitere Leben. Jesus ordnet Beziehungen neu, obwohl er gerade qualvoll sterben muss. Also Jesus denkt, wenn er am Kreuz hängt, in erster Linie nicht an sich. In den Stunden des größten Leidens denkt er nicht an sich. Und unter diesem Druck kommt das raus, was ihn schon das ganze Leben beschäftigt hat. Nämlich nicht sich dienen zu lassen, sondern anderen zu dienen, für andere da zu sein. Und das wird am Kreuz nochmal so richtig deutlich an dieser Stelle. Er hat Liebe zu den Menschen, die ihm feindlich gesonnen sind, wie die Soldaten, die voller Lebensschuld sind, wie die zwei Schächer, und die ihm nahen stehen sind und in größter Sorge und aufgelöst sind. Eine größere Liebe kann es nicht geben. Und dann kommt der Hinweis oder die Hinwendung zu Gott, dem Vater, weil die Belastungsprobe so groß ist. Mein Gott, Vater, warum hast du mich verlassen? Jesus spürt die Gottverlassenheit vom Vater, ihr Lieben. Und wenn ihr mal die Evangelien durchlest, das war Jesus am wichtigsten, dass zwischen dem Vater im Himmel, von der er nicht mehr dort ist, in der Herrlichkeit Gottes, weil er auf der Erde ist, aber dass zwischen dem Vater im Himmel und zwischen ihm auf der Erde kein Blatt Papier passt. Das war ihm doch zentral wichtig. Deshalb immer sich zurückziehen, mit dem Vater zu sprechen. Ich und der Vater sind eins. Wenn ihr mich hört, hört ihr den Vater sprechen. Das sollte kein Blatt dazwischen sein. Und dann am Kreuz zu erleben, dass Gott, der Vater, um der göttlichen Mission willen, die erfüllt werden muss, ihn verlässt. Das muss, glaube ich, das Schlimmste für Jesus gewesen sein an dieser Stelle. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann kommen die körperlichen Qualen, die zeigen sich in diesem einfachen Spruch, mich dürstet. Ich glaube, wir können uns gar nicht ausmalen, was alles in diesem Satzteil steckt. Wenn einer, der am Kreuz sagt, mich dürstet. Und er ist darauf angewiesen, dass ihm einer irgendwie mal einen Schwamm reicht, wo er vielleicht einen kleinen Schluck davon nehmen kann, wenn es dann überhaupt Wasser ist. Und dann endlich erfüllt sich die göttliche Mission. Es ist vollbracht. Letzten Sonntag haben wir drüber nachgedacht, ne, beim letzten Predigt zu dem Thema davor. Willst du mit Jesus leben, weil er deine Schuld getragen hat, weil er die Trennung von Gott aufhebt in deinem Leben und weil du dann nicht mehr das Ziel deines Lebens verfehlst. Es ist vollbracht. Der Vorhang zum Tempel, zum Allerheiligen ist zerrissen. Ein schönes Bild, wir können zu Gott, dem Vater, kommen. Der Sieg ist errungen und eingefahren. Und das war Jesus auch so wichtig. Dass die göttliche Mission sich wirklich erfüllt durch ihn und mit ihm. Und dann das letzte Wort, wo er sich hineingibt, ganz neu in Gott, den Vater. Dass er sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ich befehle mich dir an. Früher die Glaubensväter, manchmal, ich habe es auch schon hin und wieder verwendet, hat man immer gesagt, sei Gott befohlen. Kennt ihr das noch? Sei Gott anbefohlen. Nicht? Und wenn wir das sagen jemandem, sei Gott anbefohlen, weil ich weiß, dass du eine schwere Prüfung vor dir hast. Weil ich weiß, dass du einen Weg gehen musst, der nicht einfach für dich sein wird. Sei Gott anbefohlen. Das ist für den irdischen Weg schon ein Zuspruch. Ich befehle dich Gott an, dass er dich führt und leitet. Und wie viel mehr ist das ein Zuspruch, wenn es vom irdischen Leben in die Ewigkeit geht, wenn es durch den Tod gehen muss. Sei Gott anbefohlen, wisst ihr? Was Besseres können wir nicht tun, als die Leute Gott anzubefehlen, in Gottes Hände zu legen, an Gottes Herz zu legen, vor seine Füße zu legen. Jetzt sei Gott anbefohlen. Und gerade in der schwersten Stunde des Lebens. Und weil das keiner für Jesus macht, macht er selbst. Und sagt, Vater, ich befehle meinen Geist nun in deine Hände. Ich befehle mich dir an, bei dir bin ich gut aufgehoben mit dem, was jetzt passiert. Das letzte Wort Jesu am Kreuz. 6 Stunden am Kreuz und der Hauptmann hat das verfolgt. Mal mehr, mal weniger vielleicht. Er hat die Kreuzigung beaufsichtigt und dann dürfte ihm das nicht entgangen sein, was wir alles jetzt versucht haben, skizzenhaft zu erhellen. Jesus holt ihn aus der Routine heraus. Und er ist ergriffen, er ist neu bewegt. Und dann kommt es zu einem Bekennen oder zu einem Staunen. Schaut mal mit dem nächsten Bild. Jesus am Kreuz, ein großartiges Bekenntnis und ein großartiges Staunen. Der römische Hauptmann, der gegenüber vom Kreuz stand, hatte mit angesehen, wie Jesus starb. Und er rief, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Ich weiß gar nicht, ob er sich den Konsequenzen bewusst war, wenn dieser Satz die Runde macht. Aber er war einfach so erfüllt davon, er war so bewegt davon, so berührt davon, dass er sich wahrscheinlich gar nicht mal gedacht hat, was hat es vielleicht für berufliche Konsequenzen für mich? Wie werde ich jetzt dastehen vor meinen Mitarbeitern, die ich befehlige? Was wird Pontius Pilatus zu mir sagen? Muss ich da zum Rapport kommen? Wisst ihr, er hat das aus sich herausgegeben, was in ihm da war. Dieser war wirklich der Sohn Gottes. Ausgerechnet der abgebrühte Einsatzleiter, darf ich so sagen, der gefahrene Henker sagt, dieser Mensch, der da so elendig am Kreuz, darf ich mal sagen, verreckt, der so elendig über Stunden tröpfchenweise wird das Leben ausgehaucht, verreckt, hier am Kreuz, der ist mehr, als ich bisher dachte. Als ich sein Sterben gesehen habe, muss ich sagen, das war wirklich der Sohn Gottes. Wenn einer, dann er. Steiler Satz, übrigens aus dem Munde eines Heiden. Nicht aus dem Munde eines vom alttestamentlichen Volk Gottes, sondern von einem Römer, einem Heiden. Das hat er begriffen. Jetzt möchte ich die Musiker schon mal nach vorne bitten und dann möchte ich noch eine Beobachtung mit euch teilen, was das Markus-Evangelium anbelangt. Nehmt mal vielleicht in der Osterzeit euch jetzt Zeit und lest mal das Markus-Evangelium. Ist ja das kürzeste Evangelium, 16 Kapitel, kann man mal lesen, nicht über die Ostertage. Und dann werdet ihr am Anfang sehen, dass Johannes Markus, Mitarbeiter von Paulus und von Petrus, Übrigens Missionar auf Zypern, klingeln da bei uns die Glocken? Wir haben Missionare auf Zypern, nicht? Heike und Martin Dolan sind Nachfolger von Johannes Markus, dem Evangelisten, der das Markus-Evangelium geschrieben hat. Der war auf Zypern, ihr Lieben. Der schreibt ganz am Anfang seines Evangeliums, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und dann geht es 15 Kapitel lang im Markus-Evangelium eigentlich immer nur darum, das zu zeigen. Diesen leidenden Sohn Gottes. Und dass Jesus das ist. Und das erste große Bekenntnis am Ende eines Heiden liegt in den Worten dieses römischen Hauptmanns. Dieser ist wirklich der Sohn Gottes. Und so schließt sich dieses Markus-Evangelium und lebt davon, dass es uns deutlich machen will, ja, dieser Mensch, der Wunder getan hat, der vollmächtig gepredigt hat, der bis am Kreuz Liebe ausgestrahlt hat für alle möglichen Leute, das ist wirklich der Sohn Gottes. Ihr erinnert euch nur an die Geschichte, die ich anfangs erzählt habe mit der Tochter und Papa, wo sie fragt, Papa, wer hängt denn da am Kreuz? Der Offizier hat erfahren, wer am Kreuz hängt. Und wir wissen es vom Wort Gottes her auch. Ich möchte uns einladen, jetzt die nächsten Momente ganz persönlich mit Gott zu gestalten, mit Jesus am Kreuz. Ihr seht hier vorne diese drei Sätze. Ich stehe vor Jesus am Kreuz. Oder wir sitzen jetzt vor Jesus am Kreuz. Und wie oft hast du das schon getan? Und wie routiniert und eintönig bist du vielleicht vor und unter dem Kreuz? Wollen wir das einfach mal ganz ehrlich Gott sagen? Und sagen, Herr, ich habe keine Melodie mehr, wenn ich an dich am Kreuz denke. Das reduziert sich auf einen Ton, auf ein Bekenntnis. Ja, du bist gestorben, aber da ist nicht mehr mehr. Ich möchte da herauskommen. Berühre, erwecke mich neu. Ich will neu sehen, ansehen, wie du am Kreuz gestorben bist. Dass ich neu berührt werde, neu davon bewegt bin. Und dann auszurufen, ich bekenne es von Herzen, du bist wirklich mein Heiland, mein Hirte, der Sohn Gottes. Es gibt ein Lied, das heißt, was für ein Mensch, was für ein Gott. Und wir werden es gleich miteinander singen. Und ja, es ist vielleicht nicht ganz zu Karfreitag passend, weil es doch ziemlich laut sein kann und laut gesungen werden kann. Aber es ist ein Bekenntnis. Es ist ein Bekenntnis zu sagen, was für ein Mensch, was für ein Gott. Und genau den möchte ich bekennen in meinem Herzen. Und den möchte ich ganz neu zum Ausdruck bringen. Was für ein Mensch, dem Wind und Wellen gehorchen. Was für ein Mensch, der auf dem Wasser geht. Was für ein Mensch, der Wasser in Wein verwandelt, Brot und Fisch vermehrt. Was für ein Mensch, der die Gefangenen frei macht. Was für ein Mensch, der selbst den Tod bezwingt. Der selbst Armen und Schwachen frohe Botschaft bringt. Und was für ein Gott, der zu uns kommt, um uns zu dienen. Was für ein Gott, der klein wird wie ein Kind. Was für ein Gott, der all unsere Schuld auf der Erde auf sich nimmt. Was für ein Gott, der mit uns heute sein Reich baut. Was für ein Gott, der uns das Erbe schenkt. Was für ein Gott, der uns als Söhne und Töchter unbeschreiblich liebt. Jesus Christus.